Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Ein Besuch mit Folgen. Gestern war Verteidigungsministerin Lamprecht erstmals seit Kriegsbeginn in der Ukraine. Heute verkündet sie weitere Waffenlieferungen, 16 Panzerhaubitzen zum Beispiel. Deutschland beteiligt sich an der Finanzierung zusammen mit der Slowakei, Dänemark und Norwegen. Thema gleich hier in dieser Sendung. Außerdem zahlreiche Wahlen an diesem Sonntag. Bulgarien, Bosnien und Brasilien. Dort könnte der amtierende Präsident mit dem Spitznamen Truppen-Trump abgewählt werden. Aber dieser droht schon mal damit, die Wahlen nicht anerkennen zu wollen. Mein Name ist Jonas Rehse. Herzlich willkommen. Eine bemerkenswerte Reise war das von Verteidigungsministerin Lamprecht in die Ukraine. Lange geheim gehalten und dann teilweise im Bunker verbracht. Besser kann eine Ministerin nicht von der Dringlichkeit weiterer Waffenlieferungen überzeugen und überzeugt werden. Reiner Zufall ist es dann aber doch, wenn sie gleich nach ihrer Rückkehr Ergebnisse zu vermelden hat. Panzerhaubitzen und ein modernes Luftabwehrsystem sollen bald in der Ukraine zum Einsatz kommen. Panayotis Gavrilis.
Die Liste der Waffen, die an die Ukraine geliefert worden sind und noch geliefert werden sollen, wird länger. Die Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht war gerade von ihrem ersten Besuch in der Ukraine zurückgekommen. Da kündigte sie im Bericht aus Berlin der ARD an, 16 Systeme der in der Slowakei produzierten Radhaubitze Susanna nächstes Jahr an die Ukraine liefern zu wollen.
Wir werden uns noch in vielfältiger Weise engagieren und auch wieder, so wie bisher auch schon, mit Partnern zusammen. Und deswegen wird das gemeinsam mit Dänemark, gemeinsam mit Norwegen und Deutschland finanziert, in der Slowakei produziert. Dazu kommen, dass wir 16 Systeme von Susanna, einer Radhaubitze, nächstes Jahr dann an die Ukraine ausliefern können, weil dort Produktionsstätte vorhanden sind.
Die Susanna-Haubitze gilt als das Vorzeigeprodukt der slowakischen Rüstungsindustrie. Laut Herstellerangaben kann sie alle Arten von NATO-Munition des Kalibers 155 mm abfeuern. Die Beschaffung der 16 Panzer für die Ukraine soll laut Verteidigungsministerium insgesamt 92 Millionen Euro kosten. Geteilt durch die drei beteiligten Länder, Norwegen, Dänemark, Deutschland, macht das knapp 30 Millionen Euro für jedes Land.
Und es zeigt, wie wichtig es ist, immer wieder mit seinen Partnern zusammen solche Möglichkeiten auszuloten, aber dann auch umzusetzen.
Was Alltag im Krieg für die Menschen in der Ukraine ist, hat die deutsche Verteidigungsministerin während ihres gestrigen eintägigen Besuchs in der ukrainischen Hafenstadt Odessa selbst miterlebt. Wegen Luftalarms und der Bedrohung durch Raketen und Drohnen musste sie in Bunkern Schutz suchen. Lamprecht hatte ihrem Amtskollegen Oleksiy Resnikow zugesagt, die Lieferung einer ersten Einheit des bereits versprochenen hochmodernen Luftabwehrsystems IRIS-T vorzuziehen.
Jetzt wird in wenigen Tagen das hochmoderne Luftverteidigungssystem IRIS-T geliefert. Das ist ganz wichtig, dass hier abgewehrt werden kann. Und darüber hinaus geht es auch um Drohnenabwehr, ganz wichtig. Und da haben wir schon geliefert, aber wir werden jetzt da auch nochmal zusätzlich liefern.
Die neue Lieferankündigung der 16 slowakischen Panzer geht indes für Jürgen Hart in die richtige Richtung, doch reicht aus seiner Sicht nicht aus. Unserem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio sagte der außenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion:
Angesichts der aktuellen Kämpfe in der Ukraine, die möglicherweise in diesen Wochen in eine entscheidende Phase eintreten, braucht die Ukraine jetzt Ausrüstung für ihre Streitkräfte, schwere Waffen. Die Ankündigung von Panzerhaubitzen, die zwar gut geeignet sind im Kampf, aber erst nächstes Jahr geliefert werden, können diese Erwartungen nicht erfüllen. Die ukrainische Führung wünscht jetzt Marder-Panzer aus deutschen Beständen und Leopardpanzer.
Es ginge nicht um Gerät der Bundeswehr, sondern um Gerät aus Vorräten der deutschen Rüstungsindustrie, das auch in kurzer Zeit geliefert werden könnte, so Hart weiter.
Es wird Zeit, dass die deutsche Bundesregierung als Antwort auf die rechtswidrige Annexion dieser vier Gebiete der Ukraine durch Russland am vergangenen Freitag jetzt ganz konkret Putin klar macht, dass er damit eine Linie überschritten hat, die auch unsererseits eine weitere Maßnahme erfordert, nämlich Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine. Der Versuch, Putin durch Appeasement und durch Besänftigung in irgendeiner Weise zu Kompromissen zu bewegen, ist fehlgeschlagen.
Doch die Bundesregierung zögert weiter bei der Lieferung moderner Kampfpanzer. Bundeskanzler Scholz sieht darin ein besonnenes Vorgehen und will keine Alleingänge. Derweil hat Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht ihrem Parteikollegen und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach widersprochen. Er hatte auf Twitter geschrieben, wir sind im Krieg mit Putin. Lambrecht entgegnete heute, es sei ganz klar, sowohl für die deutsche Bundesregierung als auch für die gesamte NATO, man werde keine Kriegspartei, so Lambrecht in der ARD.
Soweit Panayotis Gavrilis. Altes Thema, aber nach wie vor sehr drängend, das Einwanderungsrecht. Es soll modernisiert werden. Konkrete Vorschläge hat Arbeitsminister Heil jetzt dazu gemacht. Hans-Joachim Fewiger.
Schon im Juli hatte Heil zusammen mit Innenministerin Nancy Faeser bei der SPD Eckpunkte dafür skizziert. So könnte der deutsche Arbeitsmarkt auch für ausländische Fachkräfte geöffnet werden, die noch keinen hierzulande anerkannten Abschluss haben. Diesen könnten sie mit Hilfe eines deutschen Arbeitgebers nachholen, der mit ihnen einen Arbeitsvertrag abschließt. Anders als bisher sollen für die Einreise der Nachweis der Qualifikation und Berufserfahrung im Ausland ausreichen. Das Anerkennungsverfahren könne dann nach der Einreise und parallel zur Arbeit betrieben werden. Heil sagte nun, Deutschland werde alle Register für Fachkräftesicherung ziehen müssen. Das betreffe neben einer qualifizierten Zuwanderung auch die Ausbildung, die Weiterbildung und die Frauenerwerbsbeteiligung, so der Arbeitsminister gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Frage der Fachkräftesicherung sei eine zentrale Wohlstandsfrage für unser Land.
Und damit kommen wir zu einem kleinen Wahlschwerpunkt in dieser Sendung. Bulgarien, Bosnien, Brasilien. Dort überall laufen die Wahlen noch. Ein Ergebnis gibt es schon aus Lettland. Dort wurden die Stimmen gestern abgegeben und die Regierungspartei hat sich durchgesetzt. Holger Senzel.
Im Schatten des Ukraine-Krieges haben die Letten ein neues Parlament gewählt und dabei der liberal-konservativen Partei von Ministerpräsident Kristianis Karins den Sieg beschert. Seine neue Einigkeit wird mit 18,9% stärkste Kraft im Parlament. Von seinen drei Bündnispartnern schafft jedoch nur eine sicher den Sprung in die Volksvertretung in Riga. Die jetzige Mitte-Rechts-Regierung hätte damit keine Mehrheit mehr. Karins muss sich neue Partner suchen. Es wird mit schwierigen Koalitionsverhandlungen gerechnet. Auch die Oppositionspartei Harmonie, bislang stärkste Kraft, verpasst den Einzug ins Parlament. Die Partei wird vor allem von der starken russischstämmigen Minderheit gewählt und gewann bei den letzten Wahlen jeweils die meisten Stimmen, wurde aber bei der Regierungsbildung immer außen vor gelassen. Der Wahlkampf wurde dominiert von der russischen Invasion in der Ukraine, die in Lettland als direkte Gefahr für die nationale Sicherheit gesehen wird. Der baltische Staat grenzt an Russland und dessen Verbündeten Belarus.
Auch in Bulgarien wurde der Wahlkampf vom Ukraine-Krieg dominiert. Zum vierten Mal innerhalb 1,5 Jahren sind die Bulgaren zur Wahl aufgerufen. Die Parteienlandschaft ist zersplittert und am Ende könnte dann ein Ex-Premier im Regierungsamt landen, der durch seinen Korruptionsverdacht dieses Chaos erst mit ausgelöst hat. Silke Hane vom Wahltag in Sofia.
Bulgarien hat heute die Wahl und wie viele Menschen die Möglichkeit wahrnehmen, davon hängt viel ab. Bis zum späten Nachmittag Ortszeit lag die Wahlbeteiligung bei nur rund 25%. In diesem Wahllokal in der Hauptstadt Sofia hoffen viele Menschen vor allem auf eines, eine stabile Regierung. So wie diese 18-Jährige, die innerhalb weniger Monate bereits zum zweiten Mal wählen geht. Ich hoffe sehr auf einen Wechsel zum Besseren, das erwarte ich heute. Ich erwarte, dass wir nach diesen Wahlen nicht nochmal wählen gehen müssen und dass wir eine Regierung bekommen, die länger hält als ein Jahr. Ich erwarte, dass eine stabile Regierung gebildet wird und dass in Bulgarien dann weniger geklaut wird. Die Korruption und Vetternwirtschaft sind auch bei dieser Wahl ein Thema. Die letzten Regierungen haben nicht lange gehalten. Heute fand der vierte Urnengang in nur 1,5 Jahren statt. Die Parteienlandschaft ist zersplittert. Die beiden wichtigsten Parteien hegen eine tiefe Feindschaft, trotz Gemeinsamkeiten wie der Betonung, proeuropäisch zu sein. Die Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens etwa, kurz GERB. Sie kann laut Umfragen mit den meisten Stimmen rechnen. Die Partei unter dem ehemaligen Bodyguard Boyko Borissow hat schon einmal gut 10 Jahre das Land geführt. Eine Zeit, die viele mit Korruptionsskandalen verbinden. Das Selbstbewusstsein des Mannes trübt die Kritik jedoch nicht, wie sich heute bei der Stimmabgabe zeigte. Ich bin derzeit die wohlwollendste Person allen Parteien gegenüber. Ich bin der beste und vernünftigste Politiker. Ich bin der Mann mit der größten Erfahrung und mit den meisten Kontakten. Borissow appellierte an die Vernunft seiner Opponenten. Er fordert sie schon seit Wochen auf, eine nationale Krisenregierung zu bilden. Das lehnen aber quasi alle Parteien ab. Auch Borissows ärgster Widersacher, der selbst auf den Wahlsieg hofft. Kirill Petkov mit seiner Partei, wir setzen den Wandel fort. Ich habe die Hoffnung, dass die Wahl so ausgeht wie beim letzten Mal. Da hatte Petkov gewonnen und 7 Monate lang das Land regiert, bevor ein Koalitionspartner ausscherte und Petkov per Misstrauensvotum abgesetzt wurde. Umfragen sehen ihn nun auf Platz 2. Wenn sich bei strahlendem Sonnenschein heute jedoch noch mehr Wähler in die Wahllokale begeben, steigen die Chancen für eine Überraschung. Das weiß auch Petkov.
As any democracy, the more turnout we have, the better.
Wie in jeder Demokratie gilt, je höher die Wahlbeteiligung, desto besser. Die Stammwählerschaft und leider auch gekaufte Stimmen haben wir immer. Die Frage ist, kriegen wir mehr Menschen in Bulgarien dazu zu sagen, es hängt an mir, es ist meine Wahl, wie ich in diesem Land lebe. Das Wetter spielt mit, also hoffen wir, dass die Bulgaren wählen gehen. Die Wahllokale haben noch bis 20 Uhr bulgarischer Zeit geöffnet. Dann werden die ersten Hochrechnungen erwartet.
Ineffiziente Verwaltung, Korruption und Vetternwirtschaft machen den Menschen in Bosnien das Leben schwer. Seit dem Krieg der 90er Jahre regieren dort ausschließlich nationalistische Parteien. Das Staatssystem ist auch etwas ganz Besonderes, denn jede Volksgruppe erhält quasi ihr eigenes Oberhaupt. Mehr von Oliver Schosch.
In Bosnien und Herzegowina leben gut 50% Bosniaken, gut 30% Serben und etwa 15% Kroaten. Der politische Aufbau des Landes wurde nach dem Bosnienkrieg durch das Abkommen von Dayton im Jahr 1995 geregelt. Das Land ist dreigeteilt: in die bosnisch-kroatische Föderation, die serbisch dominierte Republika Srpska und den weitgehend selbstverwalteten Distrikt Brčko. Neben regionalen Parlamenten in diesen Gebieten wird auch das Gesamtparlament von Bosnien und Herzegowina gewählt. Es gibt in den verschiedenen Parlamentskammern sowohl einen regionalen als auch einen ethnischen Proporz, was die Sache sehr kompliziert macht. Es gibt auch keinen einzelnen Präsidenten, sondern ein dreiköpfiges Staatspräsidium. Milorad Dodik, ein Ultranationalist und Putin-Freund, vertritt die Serben. Dodik sagt, dass er Serbe ist und dass er Serbien lieber mag als Bosnien und Herzegowina. Das sei nur das Land, in dem sich sein Arbeitsplatz befinde, mehr nicht. Dodik kandidiert jetzt als Präsident der Republika Srpska. Fürs gesamtbosnische Staatspräsidium kandidiert seine Gefolgsfrau Jelka Cvijanović. Für die Kroaten tritt Jelko Komšić wieder an. Er ist aktuell ihr Vertreter, doch er wird von vielen Kroaten nicht akzeptiert, weil er kein Nationalist ist und weil er viele Stimmen von Bosniaken bekommen hat. Und weil er sich für ein einheitliches, bürgerliches Bosnien und Herzegowina ausspricht. Ein bürgerliches Land bedeutet, dass wir alle gleich sind. Und dann müssen wir uns darin beweisen, wie klug wir sind, wie fähig wir sind und wie fleißig. Wir zeichnen uns nicht dadurch aus, dass wir große Serben, große Kroaten oder große Bosniaken sind, dass wir gläubig oder ungläubig sind. Wir zeichnen uns durch unsere Persönlichkeit aus. Die stärkste Opposition gegen Komšić ist die kroatische nationalistische Partei HDZ. Sie träumt von einem eigenen kroatischen Landesteil. Auch der Favorit für den Posten des bosniakischen Staatspräsidenten ist ein Nationalist, Bakir Izetbegovic, der Sohn des ersten Präsidenten Bosnien und Herzegowinas, Alija Izetbegovic. Er äußert sich immer wieder sehr religiös. Bakir Izetbegovic sagte, er mache sich um Bosnien keine Sorgen, solange die Moscheen voll sind. Und auch beim Thema Frauen zeigte er ein extrem konservatives Weltbild.
Bosanska žena nikada nije bila neravnopravna.
Die bosnische Frau war niemals benachteiligt. Ich erinnere mich an meine Oma. Sie war immer gleichberechtigt, dort, wo sie gearbeitet und den Ton angegeben hat. Und das war das Haus. Mein Opa und mein Vater haben die Küche nie betreten. Sie wussten nicht einmal, was im Kühlschrank ist. Nationalismus und grassierende Korruption lähmen Bosnien und Herzegowina auf seinem Weg in die EU. Und das führt dazu, dass viele junge Menschen das Land verlassen. Im letzten Jahr sind 170.000 aus Bosnien ausgewandert. Bei einer Bevölkerung von 3,3 Millionen sind das eine ganze Menge.
Was in Brasilien zur Wahl steht, kann man getrost als historisch bezeichnen. In der Amtszeit Jair Bolsonaros sind die Abholzungszahlen im Amazonas explodiert. Historisch wäre es, wenn er nicht wiedergewählt werden würde, denn bislang haben alle seine Amtsvorgänger eine zweite Amtszeit errungen. Und falls Herausforderer Lula gewinnen würde, wäre auch das historisch, denn es wäre seine dritte Amtsperiode. Anne Herberg aus Rio de Janeiro aus dem Wahltag von heute.
Vor den Wahllokalen haben sich lange Schlangen gebildet. Denn es ist nicht irgendeine Wahl. Brasilien ist politisch tief gespalten. Das linke Lager um Ex-Präsident Lula da Silva und die Anhänger des ultrarechten Amtsinhabers Jair Bolsonaro stehen sich unversöhnlich gegenüber. Bolsonaro stürzt uns ins Elend. Er zerstört die Wirtschaft, das Sozialsystem und die Umwelt. Sollte der linke Lula gewinnen, würde er unser Volk zerstören. Er ist ja ein Freund von linken Diktaturen wie Venezuela. Lula da Silva, Brasiliens linker Ex-Präsident, liegt zumindest in den Umfragen deutlich in Führung. Er gab seine Stimme kurz nach Öffnung der Wahllokale in São Paulo ab und sagte dabei, er wolle Brasilien im Falle seines Wahlsieges zur Normalität zurückführen. Lula, der Brasilien von 2003 bis 2010 regierte, verspricht außerdem, Hunger und Armut zu bekämpfen. Bolsonaro schimpft seinen Kontrahenten nach dessen Verurteilung wegen Korruption 2017 einen Dieb. Der Prozess war damals umstritten. Die Urteile gegen Lula wurden 2021 annulliert. Der Amtsinhaber Jair Bolsonaro gab ebenfalls am Morgen seine Stimme ab. Saubere Wahlen müssten respektiert werden, sagte er dabei. Im Wahlkampf hatte er allerdings mehrfach angekündigt, das Wahlergebnis anzufechten, sollte er verlieren. Zugleich schürte er Misstrauen an Brasiliens elektronischem Wahlsystem. Politikwissenschaftler Oliver Stünkel von der Getúlio Vargas Stiftung: Die Politik in Brasilien gleicht derzeit einem Schlachtfeld. Es wird kaum über neue politische Ideen debattiert. Bolsonaro steht wegen seines Pandemie-Managements in der Kritik. Krankenhäuser im Amazonas waren kollabiert, Impfstoffe wurden mit Verzögerung bestellt. Fast 700.000 Menschen starben. Zudem ist in seiner Amtszeit die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes dramatisch angestiegen. Kontrollbehörden des Staates wurden geschwächt, während illegale Gruppen an Einfluss gewonnen haben. Rückhalt hat Bolsonaro beim mächtigen Agrarsektor, der Soja für die Tierhaltung auch nach Deutschland exportiert. Die Wahllokale in Lateinamerikas größter Volkswirtschaft schließen um 22 Uhr deutscher Zeit. Sollte Lula am Sonntag mehr als 50% der Stimmen erhalten, so wäre er bereits im ersten Durchgang zum Staatschef Brasiliens gewählt. Hält keiner der Kandidaten diese Mehrheit, so treten die beiden Bestplatzierten am 30. Oktober in einer Stichwahl gegeneinander an. Beobachter schließen nicht aus, dass es nach der Wahl zu Unruhen kommen könnte.
Deutschlandfunk, 18.27 Uhr. In Burkina Faso bleibt die Lage nach dem erneuten Putsch vom Freitag angespannt. Der selbsternannte Militärchef Traoré sagt, die Situation ist unter Kontrolle. Er habe den Rücktritt des bisherigen Präsidenten akzeptiert. Doch wie es nun weitergeht, ist unklar. Antje Diekans.
Zwei Tage nach einem erneuten Putsch in Burkina Faso herrscht Unklarheit über die Führung des westafrikanischen Landes. Der angeblich abgesetzte Präsident Paul-Henri Damiba meldete sich zu Wort und rief die Putschisten auf, zur Vernunft zu kommen. Es gehe darum, einen Bruderkrieg zu vermeiden, schrieb er auf der offiziellen Facebook-Seite des Präsidialamts. Am Freitag hatte eine Militärjunta im staatlichen Fernsehen erklärt, dass Damiba nicht mehr an der Macht sei und von Hauptmann Ibrahim Traoré abgelöst würde. Seitdem ist unklar, wo sich Damiba aufhält. Die neue Führung beschuldigte die französischen Truppen im Land, ihn auf einer Militärbasis zu verstecken. Frankreich wies das zurück. Trotzdem zogen Demonstranten zur französischen Botschaft in der Hauptstadt Ouagadougou und warfen brennende Fackeln auf das Gelände. Damiba hatte sich selbst erst im Januar an die Macht geputscht. Er versprach, gegen die Dschihadisten in Burkina Faso vorzugehen. Stattdessen hat sich die Sicherheitslage weiter verschlechtert. Die Islamisten kontrollieren inzwischen große Gebiete des Landes und verüben Massaker an der Zivilbevölkerung. Auch das Militär ist immer wieder von den Angriffen betroffen. Erst vor wenigen Tagen waren bei einem Anschlag im Norden des Landes mehrere Soldaten getötet worden. Der neue Machthaber, der 34-jährige Traoré, befehligte bisher die Spezialeinheit Cobra, die dort gegen dschihadistische Milizen im Einsatz war.
Nach dem verheerenden Hurricane Ian steigen vor allem in Florida die Opferzahlen. Mehrere Dutzend Menschen sollen ums Leben gekommen sein. Und US-Präsident Joe Biden will am Mittwoch dorthin fliegen, um sich ein Bild von den Hurricane-Schäden zu machen. Peter Mücke.
Der Wirbelsturm ist längst weitergezogen, aber erst jetzt wird klar, welche verheerenden Verwüstungen Ian in Florida hinterlassen hat. Nach Behördenangaben kamen mindestens 44 Menschen ums Leben. In Medienberichten ist von wesentlich höheren Opferzahlen die Rede. Hunderttausende Haushalte sind weiterhin ohne Strom. Am Mittwoch war der Hurrikan mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Stundenkilometern in Florida auf Land getroffen. Bei seinem Zug quer über den südlichen Teil des Bundesstaates hinterließ er Zerstörungen und Überschwemmungen. Der Wiederaufbau könne Monate, zum Teil auch Jahre dauern, heißt es. In einigen Ortschaften im Inland steige der Wasserstand weiter an. US-Präsident Biden will am Mittwoch nach Florida fliegen, um sich ein Bild von den Hurrikanschäden zu machen. Zuvor wolle er morgen in das vom Hurrikan Fiona heimgesuchte Puerto Rico reisen, hieß es aus dem Weißen Haus. Biden hatte am Donnerstag düstere Befürchtungen geäußert und gesagt, bei Ian könne es sich um den tödlichsten Hurrikan in der Geschichte Floridas handeln. Nach Florida war Ian zunächst aufs Meer hinausgezogen, hatte dort wieder etwas an Kraft gewonnen und am Freitag die Küste von South Carolina mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Stundenkilometern erreicht. Im Nachbarstaat North Carolina starben 4 Menschen. Es wird erwartet, dass sich Ian noch am Wochenende über Virginia auflösen wird. Am Dienstag war Ian bereits in Kuba auf Land getroffen und hatte dort schwere Schäden angerichtet. Laut Regierungsangaben starben dort mindestens 3 Menschen.
Hillsborough in Sheffield, Heysel in Brüssel. Es sind solche Stadionkatastrophen, an die der folgende Vorfall in Indonesien erinnert. Mehr als 100 Menschen sind im Anschluss an ein Fußballspiel in der indonesischen Provinz Ostjava gestorben. Jennifer Johnston.
Tausende Fußballfans der unterlegenen Mannschaft stürmen den Platz. Sicherheitskräfte gehen mit Schlagstöcken und Tränengas gegen die randalierenden Fans vor. Videoaufnahmen in den sozialen Medien zeigen weiße Rauchschwaden auf dem Platz und den Zuschauertribünen. Auf einer Pressekonferenz erklärt der Polizeichef von Ostjava, Nico Afinta: Es war das Gefühl der Enttäuschung, das die Fans veranlasst hat, auf das Spielfeld zu gehen und die Spieler zu fragen, warum sie das Spiel verloren haben. Das war der Zeitpunkt, an dem das Sicherheitsteam anrückte, um zu verhindern, dass sie das Spielfeld betreten oder mit den Spielern interagieren. Dabei wurde im Rahmen der Präventionsmaßnahmen auch Tränengas eingesetzt, weil es anarchische Zustände gab. Fans begannen, Beamte anzugreifen und Autos zu beschädigen. Der Einsatz des Tränengases löste im Stadion eine Massenpanik aus. Menschen rannten zum Ausgangstor. Polizeichef Nico Afinta. Nachdem die Polizei das Tränengas eingesetzt hatte, rannten sie alle in die gleiche Richtung, zum Ausgang 10 und 12, was einen massiven Stau verursachte. Während des Staus kam es zu Kurzatmigkeit, weil ihnen der Sauerstoff ausging. 34 Menschen sterben im Stadion, die anderen im Krankenhaus oder auf dem Weg dorthin, so Polizeichef Afinta. Unter den Toten seien auch 2 Polizisten. Viele Verletzte würden weiter im Krankenhaus behandelt. Einer von ihnen, der 22-jährige Muhammad Rian. Er liegt mit einem gebrochenen Arm in einem Krankenhausbett. Viele haben ihr Leben verloren, weil die Beamten uns nicht menschlich behandelt haben. Wir sind sehr enttäuscht über ihr Verhalten. So viele haben deswegen ihr Leben verloren, sagt der Fußballfan gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Die Polizei habe das Tränengas nicht nur innerhalb des Stadions eingesetzt, sondern auch außerhalb, zwischen Essenständen und Geschäften. Wie Muhammad Rian leiden daher viele Patienten an Atemproblemen, erklärt der Sanitäter Bobby Prabowo. Die meisten hier haben ein Trauma, Kurzatmigkeit und Sauerstoffmangel. Vermutlich wegen der vielen Menschen vor Ort und wegen des Rauchs. Der Weltfußballverband FIFA untersagt in seinen Regularien den Einsatz von Reizgas, um Menschenmengen unter Kontrolle zu bringen. Der indonesische Fußballverband PSSI erklärte, er habe eine Untersuchung eingeleitet und sei im Austausch mit der FIFA. Diese erwarte einen Bericht über den tödlichen Vorfall. Präsident Joko Widodo hat angeordnet, dass alle Spiele der ersten Liga gestoppt werden, bis die Untersuchungen abgeschlossen seien. In einem Pressestatement drückte er den Angehörigen der Toten sein tiefes Beileid aus. Ich bedauere diese Tragödie und hoffe, dass dies die letzte Tragödie im indonesischen Fußball ist. So etwas darf es in Zukunft nicht mehr geben. Bei Fußballspielen in Indonesien kommt es häufiger zu Gewalt und Toten. Einige Mannschaften haben Fanclubs, die gezielt die Eskalation suchen und mit gewaltbereiten Anhängern zu Spielen durch ganz Indonesien fahren. Laut Indonesiens Sicherheitsminister sei das Stadion überfüllt gewesen. In das Stadion hätten 38.000 Menschen gepasst, es seien jedoch 4.000 Tickets mehr verkauft worden. Die Massenpanik im Fußballstadion in Ostjava in Indonesien ist wohl die tödlichste weltweit seit 1964. Damals waren bei einem Olympia-Qualifikationsspiel zwischen Peru und Argentinien 320 Menschen gestorben.
Jennifer Johnston über eine Massenpanik in einem Stadion in Indonesien. Und jetzt kommen wir zum echten Sport um 6:35 mit Matthias Friebe.
Und im Abschluss des 8. Spieltags in der Fußball-Bundesliga am Nachmittag trafen in Berlin Hertha BSC und Hoffenheim aufeinander. Die Berliner Fans äußerten erneut deutlich ihre Ablehnung gegen Investor Lars Windhorst, gegen den Vorwürfe laut wurden, er habe eine Detektei zur Diskreditierung des früheren Präsidenten Gegenbauer eingeschaltet. Sportlich hatte das 1:1 einiges zu bieten, wie Lars Becker berichtet.
Das war eine rasante, eine wilde Fahrt, ein wilder Ritt im Berliner Olympiastadion. Über 94 Minuten zwischen Hertha BSC und der TSG Hoffenheim. Und am Ende steht ein verdientes Unentschieden, ein 1:1. Beide Mannschaften hatten die Möglichkeit, dieses Spiel für sich zu entscheiden. Die Chancen waren da, sowohl für Hoffenheim, vor allem am Ende der ersten Halbzeit, als auch in der zweiten Halbzeit für Hertha BSC. Die Tore beide in der ersten Halbzeit, Kramaric, Hoffenheims Torjäger, mit der Führung für Hoffenheim und kurz darauf der Ausgleich, dritter Saisontreffer, Dodi, Luke Bacchio für Hertha BSC.
Zwischen Schalke und Augsburg steht es im Abendspiel 1:2 zur Halbzeit. In einigen Stadien solidarisierten sich an diesem Wochenende auch die Fankurven der Bundesliga mit den Protesten im Iran gegen die systematische Unterdrückung von Frauen. Die Menschenrechtsorganisation Open Stadiums forderte den Ausschluss des Irans von der Fußball-WM. Warum das keine gute Idee ist, das begründete der Exil-Iraner Shohan Vaizi, der nach seiner Flucht aus dem Iran jetzt für die Linke in Nordrhein-Westfalen arbeitet, hier im Deutschlandfunk so.
Wenn die Fußballspieler, die Nationalmannschaft, an so eine große Bühne sich gerade auch vor Zuschauern von Millionen und Tausenden Menschen sich mit den Menschen im Iran solidarisiert, das bringt viel mehr Druck, als wenn die komplette Mannschaft ausgeschlossen wird. Weil das würde ja wiederum bedeuten, dass das Regime das für sich zunutze machen würde und sagen, ja, habt ihr gesehen, da sind ja ausländische Mächte, die nicht wollen, dass wir stark sind. Da sind ausländische Mächte, die nicht wollen, dass wir einfach erfolgreich sind. Und deswegen, ich würde auch diesen Schritt nicht für einen guten und geeigneten Schritt bezeichnen. Es gibt andere Schritte, wie man Druck auf das Regime übt, aber dazu gehört ja nicht, komplette Mannschaft bei Weltmeisterschaften auszuschließen.
Das ausführliche Gespräch mit Shohan Vaizi dann gleich in Sport am Sonntag ab 19.10 Uhr. Wir kommen zurück auf den Platz und in die Bundesliga bei den Frauen. Da hat sich Bayern München heute wenige Tage nach der Qualifikation für die Champions League klar mit 4:0 in Duisburg durchgesetzt. Marc Eschweiler berichtet.
Der FC Bayern hat die Pflichtaufgabe beim Aufsteiger souverän gemeistert. Von der ersten Minute an waren die Münchnerinnen spielbestimmend. Vor allem die ersten 20 Minuten agierte der FC Bayern extrem druckvoll und legte hier bereits den Grundstein für den Sieg. Linda Dallmann markierte in der 7. und 17. Minute einen Doppelpack. Vor allem das zweite Tor war toll und schnell herausgespielt. Über die Nationalspielerinnen Gwin und Bühl kam der Ball flach in die Mitte zu Dallmann, die nur noch den Fuß hinhalten musste. Im zweiten Durchgang das gleiche Bild. Es war ein Spiel auf ein Tor. Duisburg versuchte zwar immer wieder Nadelstiche zu setzen, blieb in der Offensive aber zu harmlos. Die eingewechselte Lea Schüller sorgte dann in der 74. und 82. Minute für den 4:0 Endstand.
Außerdem gewinnt Frankfurt 3:1 gegen Bremen, Freiburg schlägt Essen 5:2 und Meppen unterlegt Hoffenheim 0:3. Heute hätte in Singapur bereits die Entscheidung zur Formel-1-Weltmeisterschaft für Max Verstappen fallen können. Der wurde aber nur Siebter und verpasste damit die vorzeitige Titelverteidigung. Achim Scheu berichtet.
Die Entscheidung um die Fahrer-WM ist verschoben, um mindestens eine Woche dann beim Großen Preis von Japan in Suzuka. Der WM-führende Max Verstappen belegt in Singapur nur Rang 7. Als erster ins Ziel kommt sein Teamkollege Sergio Perez, sein zweiter Saisonsieg. Verstappens Hauptkonkurrent um den Titel, der Franzose Charles Leclerc im Ferrari, wird Zweiter. Und die Deutschen, Sebastian Vettel im Aston Martin, belegt einen guten 8. Rang. Unglücklich läuft es für Mick Schumacher. Er wird in seinem Haas nach einer Kollision mit George Russell im Mercedes nur 13.
Saisonauftakt in der Basketball-Bundesliga. Nur wenige Tage nach dem Gewinn von EM-Bronze durch die Nationalmannschaft hat die Liga jetzt begonnen. Für Titelverteidiger Alba Berlin war es heute in Bamberg bereits das zweite Spiel nach einem Heimsieg gegen Hamburg am Mittwoch. Aus Bamberg meldet sich Florian Weber.
Alba ist gut in die Partie gestartet, führte im ersten Viertel bereits mit 9 Punkten. Doch dann plötzlich ein 8:0 Lauf der Oberfranken. Die Bamberger gingen vor 4.500 Zuschauern in der Bamberger Arena sogar in Führung mit 25:24. Auch zur Halbzeit alles noch offen. Berlin knapp in Führung mit 42:40. In der zweiten Halbzeit standen die Bamberger weiter bissig, machten Alba das Leben schwer. Und auch nach dem dritten Viertel das Spiel nach wie vor eng. Alba in Führung weiter mit 2 Punkten. 62-60. Und erst im letzten Abschnitt dann konnte Alba wirklich den vermeintlichen Klassenunterschied zeigen. Und Berlin gewinnt am Ende in Bamberg mit 90-80.
Was die erfolgreiche EM für die Liga und die neue Saison bedeutet, das erklärt Geschäftsführer Stefan Holz gleich in einer halben Stunde in Sport am Sonntag. Dann sprechen wir auch über die Präsidentenwahl in Brasilien und die Rolle des Fußballs bei dieser Wahl. Und wir schauen auf die WM in Katar und welche Rolle Deutschland dabei spielt, wenn jetzt auch Minister zum Turnier in die Wüste fahren.
Um 7:10 dann wieder Matthias Friebel. Das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Hier folgt der Hintergrund und zwar zur Situation in Myanmar. Ich bin Jonas Rehse. Schönen Abend noch.